Und es passt aber sehr gut, wenn wir Sie jetzt vorziehen, Herr Gerald Pfeiffer. Und zwar passt es insofern sehr gut, weil Herr Pfeiffer, er ist Mitbegründer der FSD-Hilfe Austria und Adoptivvater zweier Kinder mit FSD-Diagnose. Und er gibt uns einen Einblick in die Welt der sichtbaren Kinder mit ihren unsichtbaren Behinderungen, so wie es auf Ihrer Seite auch steht. Und ich glaube, es passt eigentlich ganz gut, wenn wir Sie jetzt vorziehen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Ich hoffe, Sie sind noch zu der späten Stunde aufnahmebereit. Ich bedanke mich für die Einladung, hier bei diesem wirklich wichtigen Symposium einen Beitrag leisten zu dürfen. Darf mich vielleicht kurz vorstellen. Mein Name ist Gerald Pfeiffer. Ich bin geschäftsführender Obmann der FSD-Hilfe Austria. Der Verein wurde im Jahr 2017 von einer Pflegemama, unserer heutigen Obfrau, der Katharina Naribetzka, als eigentlich erste FSD-Initiative in Österreich gegründet. Ich bin 54 Jahre alt, davon 23 Jahre glücklich verheiratet. Und der eigentliche Grund, warum ich heute hier bin, ist, dass ich Adoptivpapa bin von zwei Kindern mit einer FASD-Diagnose. Und ich muss jetzt vorausschicken, es ist jetzt hier ein Symposium mit vielen Medizinern, vielen Ärzten. Ich habe diesbezüglich gar keine medizinische Ausbildung. Warum ich hier bin und was ich Ihnen hier mitgeben kann, ist meine Erfahrung aus 14 Jahren Erziehung mit zwei FASD-betroffenen Kindern und zwar mit 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Und ich versuche jetzt in den nächsten Minuten Ihnen aus diesen Erfahrungen, ich sage mal, die Highlights näher zu bringen. Ja, begonnen hat natürlich alles mit unserer Adoption. Es war alles neu. Als Adoptiveltern wird man ja eigentlich oder startet von einem Tag auf den anderen von 0 auf 100. In unserem Fall war es so, dass unser Sohn 16 Monate alt war, war schon mobil und von jetzt auf gleich war er da, überall dran. Und es war für uns schon eine ziemliche Herausforderung, hier plötzlich reinzukommen. Aber wie heißt so schön, man lernt und wächst mit der Aufgabe. Was wir nämlich gewusst haben, war, dass er aufgrund einer frühen Gewalterfahrung eine Frühtraumatisierung hatte. Das wussten wir. Was wir nicht wussten und auch nicht ahnten, war das, was wir dann in den kommenden Jahren auch noch erlebt haben. Ja, was macht man? Man versucht es natürlich jetzt so wie alle anderen Eltern gleich zu tun. Das Thema soziale Kontakte war uns diesbezüglich wichtig. Er hat immer gern mit Kindern gespielt. Der Kindergarten selbst war aber für uns noch kein Thema, weil wir ihm einfach Zeit geben wollten, in unserer Familie hineinzuwachsen. Aber wir haben Spielplätze besucht, natürlich Kindergruppen, diese Spielgruppen, die es da gegeben hat. Und wir haben zu dem Zeitpunkt dann schon erkannt, irgendwas ist da anders. Er ist sehr oft weggelaufen, von jetzt auf gleich, plötzlich hat es irgendwelche Kratz- und Beißattacken gegeben mit anderen Kindern und wir haben irgendwo das Gefühl gehabt, irgendwas ist anders. Wir konnten es aber selbst noch nicht wirklich beschreiben. Mit dem Hintergrund, dass wir es vielleicht auch selbst noch nicht greifen und schon gar nicht begreifen konnten, aber wir haben gespürt, irgendwas ist anders. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber Sie kennen vielleicht den Duracell-Hasen. Der spiegelt eigentlich das Verhalten von unserem Kind in dem Alter sehr gut wider. Er war unwahrscheinlich agil, überall dran, konnte aber trotzdem sich nicht auf eine Sache konzentrieren. Ich habe immer gesagt, er hat alle Antennen ständig auf Empfang. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Elektrogeschäft in die Fernsehabteilung, dort gibt es sehr viele Fernsehapparate. Auf jedem Apparat spielt ein anderes Programm und Sie versuchen gleichzeitig jedem Programm zu folgen. Es wird Ihnen höchstwahrscheinlich nicht gelingen. Und genauso muss es ihm eigentlich gegangen sein. Ein Beispiel, Restaurantbesuche waren für uns nicht oder nur kurz möglich, weil das Hintergrundgeräusch, das normale Hintergrundgeräusch von anderen Gästen in dem Raum ihm einfach zu laut war. Wir mussten das einfach abbrechen und aus unserem Plan streichen. Er ist auch ständig davongelaufen, auch mit wildfremden Personen mitgegangen. Es war wirklich herausfordernd. Mittagsschlaf, trotz Bemühungen, hat es einfach nicht gegeben. Das Gleiche am Abend, einschlafen alleine, so wie man es normalerweise erwarten würde, gab es nicht. Einschlafen war nur in Begleitung von der Mama oder mir möglich, eine Prozedur von 2 bis 3 Stunden, oft bis 23 Uhr am Abend und das über Jahre hinweg. Das war unser Standard. Und wir haben natürlich viel später erst Melatonin kennengelernt. Das Medikament hilft wirklich, wird aber nach wie vor von der Krankenkasse nicht übernommen. Wir haben mit dem Thema natürlich auch immer wieder mit anderen Personen, anderen Eltern gesprochen, mit Freunden, und wir haben dann immer die gleichen Statements gehört. Das ist ganz normal, das wird sich schon wieder geben, und das ist halt sein Temperament, oder das machen andere Kinder ja auch. Ja, schon, aber wir hatten wirklich den Vergleich, die machen das nicht in dem Maße. Im Gegensatz zu mir hat meine Frau, und man muss wissen, sie ist Psychologin, schon sehr schnell erkannt, dass unser Sohn eine spezielle Betreuung benötigt. Und dass sie Psychologin war, hat uns letztendlich auch in den Jahren geholfen. Das war ein klarer Vorteil für uns, das muss man sagen. Und diese spezielle Betreuung bedeutet Ruhe, Struktur, möglichst Reize reduzieren. Und wir haben begonnen, ihn wirklich striktest an der Hand zu führen. Also wirklich Nähe und Bindung. Und Sie können sich vorstellen, dass man mit dieser Strategie bei anderen Eltern, wo das nicht so wichtig war, nicht mehr viel Verständnis gewonnen hat. Die Akzeptanz ist also schon deutlich gesunken. Wir haben es aber trotzdem durchgezogen, haben aber auch versucht, diese Normalität, wie man sonst immer hat, auch weiter fortzuführen. Tagesmutter war natürlich für uns auch ein wichtiger Punkt, um uns zu entlasten. Die Abholphasen von der Tagesmutter waren ständig ein 30-minütiges Schrei, eine Schreiorgie mit Beißen, Hauen und Treten. Also von Freude war da überhaupt nichts zu spüren, es war eigentlich ein Desaster. Babysitter wollten wir natürlich auch, ich mache es ganz kurz, für solche, ich nenne es einmal Special Needs, haben wir keinen geeigneten Babysitter gefunden. Sprich, die ganze Betreuung lastete auf uns. Aber es war halt so, wie es ist, und man wächst mit der Aufgabe, wie es so schön heißt. Dann kam die Zeit des Kindergartens, und es war für uns natürlich schon klar, aufgrund der Erfahrungen, wir brauchen eine kleine Gruppe. Die haben wir dann in einem Kindergarten in der Nähe auch Gott sei Dank gefunden, haben dann mit den Pädagoginnen dort auch gesprochen, so wie wir das eigentlich auch in Zukunft dann immer gemacht haben, wenn es um die Schule gegangen ist. Wir waren immer für eine offene Kommunikation, um zu besprechen, worum es geht und worauf es ankommt. Und dort haben wir dann gehört, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind ausgebildet. Wir kennen auch die ADHS-Kinder, das wird schon werden. Er soll kommen. Er ist dann gekommen, der Kindergarten hat gestartet. Naja, und es hat dann, glaube ich, eine Woche gedauert, dann hat das Telefon geläutet und man hat uns gebeten um ein Gespräch. Das haben wir dann natürlich auch gemacht, und das Resultat war, dass wir den Kindergartenbesuch einmal reduziert haben auf 3 Tage die Woche, ungefähr 2 bis 3 Stunden am Tag. Und das hat aber dann auch nur funktioniert, wenn die Mama, also meine Frau, in der Garderobe des Kindergartens gesessen ist, um ihm einfach das Gefühl zu geben, es ist noch wer da. Eine irre Anstrengung, die wir hier gemacht haben, aber es war halt notwendig. Und danach immer das gleiche Ritual, ein Spaziergang in den Wald, um runterzukommen. Ja? Und wir haben also in der Phase wirklich dann den Unterschied zu den anderen Gleichaltrigen im Kindergarten wirklich festgestellt. Ja, nach dem Kindergarten kommt dann natürlich auch irgendwann die Schule, und da war es für uns schon sehr klar, eine normale Regelschule mit den großen Klassen und den vielen Reizen, die wird nicht funktionieren. Wir haben uns dann natürlich auf die Suche gemacht nach einer individuellen Schule, die dem gerecht wird. Die haben wir dann auch nach langem gefunden, haben uns viel Zeit gelassen, die kennenzulernen, waren bei Tag der offenen Türen, bei Schulfesten, haben dort mit allen Lehrern eigentlich gesprochen und haben dann nach langem Entscheiden gesagt, okay, die Schule wird's jetzt. Der Nachteil der Schule war, die war nicht in der Nähe. Und somit haben wir uns überlegt und dann auch entschieden, wir werden umziehen und sind umgezogen, um diesen Schulbesuch an dieser Schule zu ermöglichen. Nach einigen Monaten war dann der erste Schultag. Wir haben uns alle gefreut, jetzt geht's los, hoffentlich klappt es. Und ich muss Ihnen sagen, nach einem Monat war die Schulkarriere auch schon wieder zu Ende, weil unser Sohn überfordert war mit der ganzen Situation, vor allem auch, weil seine Ängste, die er durchaus artikuliert hat, das ist also eine seiner Stärken gewesen, schlicht und einfach nicht ernst genommen wurden. Er hat massive Angstzustände entwickelt, mit Bauchkrämpfen, die wir früher auch von ihm so kannten, aber nicht in dieser Intensität. Es war dann wirklich eine Situation, die zu einer Notoperation geführt hat. Und bei dieser Notoperation ist festgestellt worden, dass er einen Volvulus hatte durch eine angeborene Darmmissbildung. Und dem nicht genug, greife ich vor. 2 Jahre später haben wir dann eine Diagnose bekommen für Epilepsie, weil er Krampfanfälle gehabt hat. Aufgrund der ganzen Geschichte haben wir uns dann entschieden, ins Homeschooling zu wechseln. Ich kann Ihnen sagen, Lesen, Schreiben und Rechnen hat meine Frau unserem Kind beigebracht und ich habe wirklich Hochachtung für sie, was sie da geleistet hat, aber es war der richtige Schritt. Die fehlenden Sozialkontakte im Homeschooling, die haben uns aber dann doch wieder etwas zu denken gegeben. Die haben uns verunsichert, ist das dann richtig der richtige Weg? Und dann Stichwort Selbstreflexion. Zu der Zeit gab es eigentlich keinen Tag, wo wir uns nicht selbst hinterfragt haben, ob das, was und wie wir es machen, auch wirklich richtig ist. Wir haben dann entschieden, weil wir auch da uns weiter recherchiert haben, eine andere, kleinere Schule gefunden, diesmal eine öffentliche Schule, haben wieder ein Briefinggespräch mit der Schulleitung geführt und dort hat man uns die Hoffnung gemacht, uns eine Stützkraft zur Seite zu stellen. Es hat dann ein paar Diskussionen gegeben, ob wir diesen Schulplatz auch wirklich kriegen, aber letztendlich haben wir es geschafft. Die Schule war aber wieder 45 Minuten Autofahrt von unserem neuen Heimatort entfernt. Und wir haben es aber trotzdem gemacht und waren glücklich. Und ich weiß noch den ersten Tag, dass ich gesagt habe, und das ist jetzt vielleicht die Schule der Zukunft, weil er dort jetzt dann vielleicht doch auch Sozialkontakte hat. Das Problem, das sich dann herausgestellt war, war, dass die Stützkraft für 2 Schüler zuständig war. Und Sie kennen vielleicht das Sprichwort, das Zahnrad, das am lautesten quietscht, das kriegt am schnellsten Öl. Unser Sohn hat leider in der Schule nie gequietscht. Dafür dann bei uns zu Hause am Nachmittag in der Wohnung. Wir versuchten dann unseren Sohn Strategien an die Hand zu geben, wie er sich selbst aus solchen Situationen vielleicht retten kann, durch Klopfübungen. Ich habe im Baumarkt zu Kopf, nicht Hörer, diesen Schallschutz gekauft, um die akustischen Reize zu reduzieren. Wir haben ihm Kaugummi mitgegeben, weil wir festgestellt haben, wenn er kaut, durch die sensorische Integration kommt das auch runter. Nur Sie können sich vorstellen, ein Kopfhörer und Kaugummi in der Schule ist nicht unbedingt gern gesehen, war also somit auch keine adäquate Lösung für die Schule. Ja, und dann kam es in einem unbeaufsichtigten Moment, trotz Stützkraft, zu einem Schulunfall, der Gott sei Dank glimpflich ausgegangen ist, er ist nur leicht verletzt gewesen. Die Situation wurde dann natürlich auch aufgearbeitet mit der Schule und dann fiel so der Satz, ja, dass das gerade ihm passiert. Und wir haben geantwortet, ja, es passiert immer gerade ihm, vor allem wenn man nicht aufpasst. Ja, aber irgendwann muss er es doch lernen. Und da stellt sich die Frage, ob ein Kind, das eben kein Risikobewusstsein hat, das jemals lernen wird. Auch hier folgt eine Reduktion der Schulstunden, die natürlich die Situation verbesserte, aber das Schulsystem kann sowas auf Dauer nicht leisten. Übrigens, einen SPF haben wir natürlich versucht auch zu beantragen. Da hat man nur das Problem, dass der IQ von unserem Kind zu hoch war oder zu gut war. Es war nur eine Lernbeeinträchtigung, obwohl trotzdem die Lern- und Merkschwierigkeiten enorm waren für ihn. Wir haben ihn dann letztendlich doch bekommen, aber es war nicht einfach. Fazit, wir waren wieder im Homeschooling. Homeschooling muss man auch immer wieder begründen und anmelden. Ich habe dann mit einem Schulinspektor damals gesprochen. Auf das Gespräch kann ich mich noch gut erinnern. Es war ein komplettes Unverständnis, warum wir denn das machen. Und der Satz fiel, ja, es gibt halt Protagonisten, die das Schulsystem ablehnen. Ich war so perplex. Wir sind umgezogen, wir haben 45 Minuten Autofahrt auf uns genommen, um einen Schulbesuch zu ermöglichen und dann kriege ich gesagt, ich lehne das Schulsystem ab, mir ist dazu nichts mehr eingefallen. Aber wir haben immer mehr gewusst, was unser Kind braucht. Noch einmal, wenig Reize, klare Strukturen, eine Vorhersehbarkeit schaffen, nur keine Überraschungen, kein Druck und die Situation muss laufend gescannt werden. In der Praxis hat sich das immer mehr bestätigt. Wir wurden auch immer besser. Es hat nur nicht immer funktioniert. Ein Beispiel von einem Spielplatzbesuch, da war er ungefähr 10 Jahre. Ich war, weiß ich nicht, 100 Meter entfernt mit Absicht, um ihn selbstständig mit anderen Kindern interagieren zu lassen. Und habe dann festgestellt, irgendwo die Situation spitzt sich zu, bin in die Situation rein. Ich war ein paar Sekunden zu spät, in dem Moment war schon eine große Auseinandersetzung mit einem massiven Wutanfall. Ich konnte ihn im wahrsten Sinne des Wortes nur mehr herausschleifen mit viel Aufwand. Und er hat sich dann im Abstand dann auch wieder beruhigt. Das zum Thema Situationen kennen und da sein und rechtzeitig eingreifen. Ja, und je älter unser Kind dann wurde, umso schwieriger wurde und umso länger umso länger die Geschichte oder der Lebenslauf wurde, umso schwieriger wurde es auch für uns, diese Geschichte anderen Leuten verständlich zu machen. Schon beim Erzählen habe ich dann immer mehr gemerkt, was mache ich da eigentlich? Das, was ich hier erzähle, kann eigentlich niemand wirklich verstehen, wenn man es nicht 24 Stunden, 7 Tage in der Woche erlebt. Eine Ergotherapeutin haben wir auch gemacht, die hat nach vielen Monaten und einigen Therapiestunden gemeint, ich glaube, ich verstehe jetzt langsam, was sie damals am Anfang uns versucht haben zu erzählen. Das zum Thema FASD ist eben nach wie vor auch in Fachkreisen leider noch immer eher unbekannt. Stichwort FASD, das haben wir dann eben auch gehört, damals in Österreich noch immer ein Fremdwort, leider heute auch noch nicht viel besser, aber das Symposium gibt mir Mut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir waren dann auch bei einem Arzt zu dem Thema und dort haben wir dann das Zitat gehört, ich glaube, Sie sind irgendwo falsch abgebogen und jetzt werden wir Sie wieder auf den rechten Weg führen. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass das Gespräch dann für uns auch nicht mehr lange gedauert hat, aber das waren Erlebnisse, die wir halt hatten. Es kam dann zu einem Termin für die Gesichtsauswertung, das ist gerade vorhin von Dr. Kasprian auch erzählt worden, zum Thema FASD. Zu dem Zeitpunkt ist dann unser kleineres Kind auch mitgegangen und die Spezialistin hat ihn gesehen und gesagt, ja, das ist eh klar, das sieht man eh schon von der Weite. Und wir haben da gesagt, ja, Moment, das ist aber gar nicht das Kind, weswegen wir da sind. Lange Rede, kurzer Sinn, wir waren dann in Berlin beim Herrn Dr. Spohr und der hat dann bei unseren beiden Kindern FASD diagnostiziert. Er ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, Sie werden jetzt einen sehr harten Weg vor sich haben. Und ich habe dann gesagt, das wissen wir, aber der Weg, den wir bereits gegangen sind, der war nicht minder hart. Aber jetzt wissen wir wenigstens, woran wir sind. Ich will es jetzt kurz machen. Wir sind dann noch einmal umgezogen, haben dann eine kurze Episode in einer Sonderschule gehabt, wo man aber doch den Versuch gehabt hat, Verständnis für FASD zu haben. Aber die sozialen Kontakte in einer Sonderschule, die können auch herausfordernd sein. Ja, und jetzt sind wir in einer kleinen Privatschule und fühlen uns und unsere Kinder uns dort angekommen. Es gibt keine Noten, es gibt keine Schularbeiten, es sind wirklich kleine Klassen. Es gibt verständnisvolle Lehrer, die es schaffen, in dem Umfeld auch eine individuelle Betreuung zu ermöglichen. Und wenn Sie jetzt glauben, dass diese Schulkarriere, die ich Ihnen jetzt geschildert habe, unser Einzelfall ist, dann muss ich das leider verneinen. Wir hören es aus verschiedenen Beratungsgesprächen oder auch in der Diagnostik. Das ist üblich bei Kindern mit FASD, die Schulabbrüche. Ich bin gleich fertig. Ja, was braucht es? Ich will das auch unbedingt noch an Sie weitergeben. FASD ist weitgehend unbekannt. Unser Slogan, die sichtbaren Kinder mit den unsichtbaren Behinderungen. Die Betroffenen werden meistens überschätzt. Ja, unsere Kinder können super sprechen, haben aber Beeinträchtigungen. Und entschuldigen Sie mir den Vergleich. Wenn Sie ein Kind sehen, das im Rollstuhl sitzt, dann werden Sie dem Kind nicht sagen, bitte steh jetzt auf, denn irgendwann im Leben musst du gehen lernen. Wird man nicht machen. Bei einem FASD-Kind erwartet man aber in der Schule oder wo auch immer Fähigkeiten, die es nicht haben kann. Und nur deswegen, weil man das eben nicht offensichtlich sieht. Schulkonzept, eine Minute noch. Das Schulkonzept für FASD. Der Druck in der Regelschule ist für die Kinder ungeeignet, für die Sonderschule sind sie aber zu gut. Fazit, wir brauchen für diese Kinder einen Mittelweg mit entsprechend ausgebildeten Pädagogen, wo sie ihresgleichen, ihre Peer Groups auch tatsächlich wiederfinden mit einem ausreichenden Betreuungsschlüssel. Aber bitte, wir brauchen auch eine Perspektive für nach der Schule. Diese Erwachsenen werden höchstwahrscheinlich nicht selbstständig leben können. Stichwort Erwachsenenvertretung. Eine Ausbildung für den Beruf muss angepasst werden. Berufsbilder wird es nicht alle geben für diese Menschen und man muss vielleicht auch eine Art betreutes Wohnen als Projekt finden.
Als Fazit. Dank. Wir haben jetzt schon überzogen. Wir haben noch eine Vortragende und ich verstehe Ihren Enthusiasmus und es ist auch wahnsinnig spannend, Ihre Einblicke. Ich würde es doch gerne mitnehmen. Wir sind alle da noch da für Weiteres.
Es tut mir leid, dass ich überzogen habe. Ich hoffe Ihnen dann aber doch.
Nein, das auf alle Fälle und vielen, vielen Dank, dass Sie da so offen gesprochen haben und uns teilhaben lassen. Dankeschön.